Ja, liebe Freunde und Kollegen, der zündende Funken kam sicherlich von Hösch, von der Westfalenhütte mit 20.000 Kollegen. Man muss aber sagen, die Arbeitskämpfe oder die wilden Streiks im Ruhrgebiet waren Streiks, wo es um Geld ging. Die 30 Pfennige wurden im Allgemeinen überall, in allen Werken, nach 2 Tagen bewilligt und die Streiktage wurden bezahlt. Politische Auswirkungen oder politische Bewusstseinsbildung oder auch weitere politische Auseinandersetzungen waren nur im Bergbau zu verzeichnen. Im Bergbau kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Gewerkschaftsbürokratie und den Kollegen. Ich will nur mal an einem Beispiel darstellen, wie die IG Bergbau versuchte, die streikenden Kollegen zu disziplinieren. Die knappschaftliche Krankenversicherung wurde von IG Bergbau im ganzen Bergbau verwaltet. Und die IG Bergbau sperrte sofort allen Bergarbeitern die Zahlungen, Krankengeldzahlungen und so weiter aus dieser Kasse. Daran kann man deutlich erkennen, zu welchen Maßnahmen die Führung der IG Bergbau bereit war, zur Disziplinierung der Kollegen. Dort gab es also diese politischen Auseinandersetzungen. In Bremen hatten wir völlig andere Voraussetzungen. Seit Jahren hatte die SPD alle Bremer Betriebe in die Hand. Die Betriebsräte in den Bremer Betrieben waren sozialdemokratisch dominiert und zusammengesetzt. Die SPD und die Gewerkschaften verfügen nicht nur in Bremen, sondern in der Bundesrepublik eine sogenannte SAG, die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft. An der Spitze stand Herbert Wehner. In dieser SAG wurde die Besetzung aller entscheidenden Vorstandsposten aller Industriegewerkschaften festgelegt, wurde die Besetzung aller Betriebsratsvorsitzenden großer Werke vorher festgelegt. Die Wahl, das war nur Scheindemokratie. Ich will daran deutlich machen, wie groß der Einfluss der SPD in den 60er Jahren in den Betrieben war. Und das, obwohl die Bremer Werften, die Bremer Hafenarbeiter noch in den 50er Jahren überwiegend kommunistisch zusammengesetzte Betriebsräte und Vertrauensleute hatten. Das hatte sich durch eine falsche Gewerkschaftspolitik der damaligen KPD, die einen sogenannten Revers, in dem sie sich verpflichten, keine kommunistische Betriebsratsarbeit zu machen, sich geweigert, diesen Revers zu unterschreiben und waren damit von der Gewerkschaftsbürokratie lahmgelegt worden. Bei uns auf der Klöcknerhütte waren schon Jahre vorher die Verhältnisse völlig anders. Der Betriebsrat hatte entweder seit Jahren eine kommunistische Mehrheit, also mit kommunistischer Mehrheit, die bestand aus Kollegen der KPD, DKP, aus linken Sozialdemokraten und Kollegen der Gruppe Arbeiterpolitik. Diese Zusammensetzung, die Betriebsratswahlen waren ja alle 2 Jahre, mal 2 Jahre hatten die Sozialdemokraten die Mehrheit, dann wieder wir als linke Mehrheit und es waren damals sehr harte Auseinandersetzungen. Diejenigen, die die Wahl verloren, die schieden aus dem Betriebsrat aus und sofern sie freigestellt waren, wurden sie wieder an die Arbeit geschickt, wer auch immer die Mehrheit hatte. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass diese Auseinandersetzungen, die waren nicht auf den Betriebsrat beschränkt, sondern auf große Teile der Belegschaft. Entweder entschieden sich Teile der Belegschaft und auch die Vertrauensleute hatten mehr Vertrauen in diese linke Mehrheit oder zeitweilig eben in die rechte Mehrheit. An dieser Auseinandersetzung war natürlich insbesondere die IG Metall und ihre Mitbestimmungsträger beteiligt. Der frühere Bevollmächtigte der IG Metall in Bremen war Arbeitsdirektor geworden und war eine Puppe in den Händen des Arbeitgebers. Es kam natürlich sofort zu Auseinandersetzungen zwischen uns als Betriebsräten und den Arbeitsdirektor und die Kollegen im Betrieb identifizierten natürlich diesen Arbeitsdirektor mit der IG Metall. In den Augen der Kollegen war die flaumenweiche Haltung dieses Arbeitsdirektors identisch mit der Haltung der IG Metall. Es kam noch hinzu, dass dieser Arbeitsdirektor ein enger Freund des damaligen IG Metall-Vorsitzenden Brenner war und ständig vom Vorstand die entsprechende Unterstützung hatte. In den Fragen der Mitbestimmung arbeiteten die Kollegen der KPD im Rahmen dieser Mitbestimmung und unterstützten die Mitbestimmung. Das war auch die Linie der DKP-Führung damals. Aber bei uns im Betrieb muss ich sagen, dass unsere DKP-Kollegen im Betriebsrat dieser Linie des DKP-Vorstandes nicht folgten und mit uns alle Formen der Mitbestimmung scharf kritisierten. Wir alle im linken Block betrachteten die Mitbestimmung nicht als ein Mittel, um die Interessen der Kollegen durchzusetzen, sondern wir sahen in der Mitbestimmung die Verkleisterung der Gegensätze, Korruption und eben alles, was damit zusammenhängt. Das waren nicht nur theoretische Fragen, sondern wir hatten viermal im Jahr eine Betriebsversammlung. Die fanden nicht im Werk statt, die waren außerhalb des Werkes. Die Kollegen, die teilnahmen, bekamen für die Teilnahme 19 D-Mark damals. Deshalb kamen sie auch alle. Und auf diesen Versammlungen, die also schichtweise dauerten, die begannen morgens mit der Frühschicht um 6, die dauerte bis 2, dann kam die Spätschicht von 2 bis 10 und die Nachtschicht von 10 bis 6. Und die Betriebsversammlungen dauern nicht wie in vielen anderen Betrieben 2-3 Stunden, sondern wir nutzen die gesamte Schicht dafür aus. Das heißt, wenn wir Betriebsversammlungen hatten, dann stand die Hütte über 3 Schichten lang still, war nur mit Notbesetzung. Das wurde uns schon immer als wilder Streik und so weiter ausgelegt. Und auf diesen Betriebsversammlungen haben wir gerade in der Zeit vor dem wilden Streik Agitation betrieben und haben uns auseinandergesetzt mit der IG Metall, mit den Mitbestimmungsträgern. Das führte dazu, dass Vorstandsmitglieder oder Verwaltungsleute aus dem Vorstand, die dort sprechen wollten, nicht zu Wort kamen. Die wurden gnadenlos niedergeschrieben. Also die Betriebsversammlungen waren ein ganz entscheidendes Transmissionsmittel quasi, um Einfluss zu haben und uns zu politischen Dingen und so weiter zu äußern. Ich messe der Bedeutung von Betriebsversammlungen, die also von Kollegen wirklich ausgenutzt werden, große Bedeutung bei. Denn da kann sowas wie echte Mitbestimmung und so weiter funktionieren. Da gibt es große Möglichkeiten für alle Bereiche. Der Arbeitsdirektor mit seinem Gefolge, der war ja geschäftsmäßig zuständig für ein paar hundert Leute im Betrieb, die für Tariffragen, Arbeitszeitfragen, Feuerwehr, Sanitätswesen und so weiter zuständig ist und so weiter. Dieser ganze Bereich stand ständig wegen dieser Auseinandersetzung im scharfen Gegensatz zur übrigen Belegschaft. Da gab es großes Misstrauen und so weiter. Das führte dazu, wenn es um die Neuberufung oder Neubestellung des Arbeitsdirektors geht, die sich ja immer der IG Metall-Vorstand in der Stahlindustrie vorbehalten hat, dass es hier zu sehr großen Auseinandersetzungen kam, dass wir die Abberufung eines unfähigen Arbeitsdirektors forderten und die IG Metall natürlich mit der SPD und so weiter sich hinter diesen Mann stellte. Also diese Auseinandersetzungen wurden meinetwegen nicht zwischen Betriebsrat und dem IG Metall-Vorstand ausgetragen, sondern wurden ständig auf den Belegschaftsversammlungen der Belegschaft publik gemacht und wurden dort und so weiter dann diskutiert. Also einmal die Auseinandersetzung um die Mitbestimmung, die Auseinandersetzung um den Arbeitsdirektor führten zu einer sehr, sehr großen Verschärfung innerhalb des Betriebes. Der sozialdemokratische Teil, der sozialdemokratische Teil im Vertrauenskörper vor allen Dingen noch, der stand aus Organisationstreue natürlich sehr hinter dem Arbeitsdirektor und für die Mitbestimmung und so weiter. Aber hier verschärfen sich die Sache schon Jahre vorher außerordentlich. Im Januar 68 demonstrierten die Schüler für die Fahrpreiserhöhung. Gegen die Fahrpreiserhöhung. Unsere Klöckner-Kollegen waren sehr daran beteiligt, weil über 1000 Klöckner-Leute mit Bussen zum Werk fuhren und 30 Pfennig für diesen Bus bezahlten. Die waren insofern auch von Erhöhungen betroffen. Als die Straßenbahn, diese Demonstration von den Schülern eine längere Zeit über mehrere Tage in der Stadt sich abspielte, der Verkehr in der Stadt zusammenbrach und viele Kollegen vieler anderer Betriebe, die Hafenarbeiter und so weiter, schlecht zur Arbeit kamen, verschärfte sich die Situation in Bremen. Am dritten Tag hatte der Bürgermeister Koschnick mit den Hafenarbeitern eine Vereinbarung getroffen, dass die Hafenarbeiter mit ihren Pikhaken in die Stadt marschieren sollten, um die Schüler auseinanderzutreiben. Der Polizeipräsident von Bock und Pollach, das stand immer noch hinter der Polizei, mit so einem Gummiknüppel draufhauen und nachsetzen, versuchen auf die Schüler einzuschlagen, schlugen auch auf Passanten ein. Und ein großer Teil der Bevölkerung, die das nicht akzeptierte, dass ihre Kinder von der Polizei geschlagen wurden, solidarisierten sich mit diesen Schülern. Das war für uns eine hervorragende Gelegenheit, die Differenzen, die zwischen Arbeitern und Studenten, zwischen SDS und so weiter bestanden, dass diese Sache zum Anlass zu nehmen, dass wir uns vom Betriebsrat her und Beschlüsse des Vertrauenskörpers mit den Schülern solidarisierten. Und wir erklärten in der Presse und im Fernsehen und in Schreiben an den Bürgermeister und alle Beteiligten, dass wenn die Hafenarbeiter mit den Pickeln kommen, dann werden wir von Klöckner in die Stadt marschieren und den Schülern beistehen. Das führte auch dann dazu, dass Koschnick und ein Boljan, der damals DGB-Vorsitzender war und ein einflussreicher Mann, dass die nachgeben mussten, die Schüler siegten auf ganzer Linie. Und der DGB-Vorsitzende Boljan, der auch Fraktionsvorsitzender der SPD war, so eine graue Eminenz, der musste abtreten. Und das betrachteten die Schüler eben auch als einen großen Sieg. Und das war auch der Vorteil, dass wir anschließend so viel Vertrauen bei den Schülern hatten, dass wir in Lehrgängen in Worpswede an der Jugendherberge mit den Schülern über Marxismus und so weiter Schulungen durchführen konnten. Dadurch war dieses Vertrauen zu ihnen hergestellt. Wir haben uns gesagt, wir mischen euch nicht in das ein, was ihr macht, das ist eure Angelegenheit. Aber als wir gemeinsam gewonnen hatten, waren wir in der Lage zu sagen, zu der Führung dieser, das ist ja alles nicht spontan, ist auch schon eine Führung da, dass wir sagen können, nun holt mal die zusammen, die dann eine Rolle gespielt haben. Und mit denen machen wir in Worpswede in der Jugendherberge am Wochenende diese Schulungen. Also, das führte auch zu politisch-praktischen Ergebnissen. Dann hatten wir als nächsten Höhepunkt 1968 die Notstandsgesetze. Bei diesen Notstandsgesetzen waren wir in der Lage, das mit einigen materiellen Forderungen zu verbinden. Und wir hatten im Werk Teilstreiks, Arbeit nach Vorschrift und so weiter. Die Leute am Anfang einer Breitbandstraße, die arbeiten so nach Vorschrift, dass der Materialfluss durch die Breitbandstraße und zum Kaltwalzwerk nicht mehr funktionierte und alle hinterliegenden Produktionsabteilungen stillstanden. Und in dieser Situation wollte natürlich also ihr wisst ja die Geschichte um die Notstandsgesetzgebung, große Koalition. Die IG Metall nach außen hin machte Demonstrationen, hatte eine Kommission gegen die Notstandsgesetzgebung geschaffen. Aber in den Ortsverwaltungen, in der ganzen Bundesrepublik, wurde durch den SPD-Einfluss, die das Gesetz ja mit beschloss im Bundestag, die Sache sabotiert. Die Kundgebungen, die IG Metall durchführte, wurden nicht besucht. In den Betrieben wurde es nicht publik gemacht. Die Ortsverwaltungen, ich will mal insbesondere von IG Metall sprechen, die Ortsverwaltung IG Metall, die Bevollmächtigten, sabotierten diese ganzen Kundgebungen. Die Betriebsratsvorsitzenden in den Betrieben bekamen zwar nicht die Anweisung, da war eine Übereinstimmung, dass die Kollegen nicht an diesen Demonstrationen teilnahmen. Daraufhin haben wir unsere Werksleitung so unter Druck setzen können, dass wir eine Betriebsvereinbarung mit denen abgeschlossen haben, dass alle Kollegen, die zur Notstandskundgebung gehen wollen, dass die dafür frei bekommen. Wenn sie wollen, können sie dahin gehen. Und die Werksbusse von Klöckner werden eingesetzt. Die Leute werden kostenlos mit diesen Werksbussen zu dieser Demonstration geführt. Die Bereitschaft der Kollegen, daran teilzunehmen, war unterschiedlich. Viele sind haben natürlich hat jeder die Gelegenheit genommen, Schluss zu machen. Aber inwieweit sie dann an der Kundgebung teilgenommen haben, inwieweit sie nur Bier trinken gegangen sind, das war nicht mehr wichtig für uns zu kontrollieren. Das Direktorium hatte einen so großen Fehler begangen, dass sie natürlich sofort vom Arbeitgeberverband und von allen Stellen entsprechend gerügt wurden. Und ihre Position war unheimlich schwach in der Situation. Aber wir hatten wieder ein für uns sehr wichtige Verbindung hergestellt zu den Studenten und so weiter. Die kamen zu uns, die unterstützten uns. Und dieses Misstrauen, was zwischen der Arbeiterschaft und den Studenten befand, die von der Arbeiterschaft so beurteilt wurden, dass sie zwar vorübergehend also demonstrieren und so weiter, wenn sie aber später ihre Managerjobs haben, dann haben sie alles vergessen. Sie sind nicht so abhängig, nicht so existenziell abhängig von diesen Dingen. Aber wir konnten also dieses Misstrauen mit diesen Dingen beseitigen. Und ich erzähle das deshalb, weil diese Auseinandersetzung darum die Belegschaft politisierten. Nicht alle waren an diesen Dingen interessiert, aber im Vertrauenskörper und so weiter fanden uns ständig Diskussionen. Das waren Hauptthemen in der Diskussion beim Vertrauenskörper. Wir hatten wöchentliche Zusammenkünfte von Gruppen von Vertrauensleuten, wo diese Dinge das Hauptthema waren. Dann hatten wir im Januar 69, im Mai 69 Betriebsratswahlen. Die Sozialdemokraten, die IG Metall, versuchen nun mit aller Kraft, uns Linke auszuschalten. Und bei der Festlegung der Kandidatenliste wurden wir Linke sehr benachteiligt. Das ist ja nicht so einfach, in einem Werk so eine Kandidatenaufstellung zu machen. Ihr wisst das. Da kriegt der Hochofen meinetwegen 2 Mann, das Kaltwasserwerk kriegt 2 Mann. Also die einzelnen Betriebsabteilungen, 10 Betriebsabteilungen und so weiter, die alle auch weit auseinander liegen, die bekommen jeweils einen Vertreter. Und oft kann nur einer von ihnen gewählt werden. Das hängt auch von vielen Faktoren ab. Da sind also der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Das wollten wir nicht mitmachen, obwohl der IG Metall Vorstand sich wieder sehr einschaltete, haben wir gesagt, unter diesen Umständen lehnen wir es ab, auf dieser Liste zu kandidieren und haben eine eigene IG Metall-Liste aufgestellt, wo natürlich nur IG Metall-Mitglieder drauf waren, obwohl auch andere gute Kollegen waren im Betrieb, die eigentlich auch da drauf gehört hätten. Aber wir haben das schon, weil wir uns von der IG Metall nicht maßregeln lassen wollten, das entsprechend aufgestellt. Und die Aufstellung dieser zweiten Liste und die Diskriminierung durch die IG Metall, durch die SPD und so weiter, die dann erfolgte, führte dazu, dass wir mit der IG Metall, also mit unserer Liste, einen überwältigenden Sieg über die offizielle IG Metall-Liste errangen. Und das, obwohl Otto Brenner selbst im Werk erschien als IG Metall-Vorsitzender vom Tür Flugblätter verteilte. Ich habe davon einen Aufschnitt gehört. Wir wurden als Mao-Jünglinge mit allen möglichen Quatsch diffamiert. Aber darüber hat die Belegschaft nur gelacht. Also wir haben im Verhältnis, dass wir nachher meinetwegen 17 Kollegen im Betriebsrat hatten, von insgesamt 25. Also die SPD hat damals, man konnte damals ganz klar sagen, es waren die Linken und die SPD, eine solche Niederlage erlitten, von der sie sich in den nächsten 30, 40 Jahren nicht erholt haben. Sie haben nie wieder eine Chance bekommen, auch nur annähernd im Betriebsrat überhaupt vertreten zu sein. Das war in den darauffolgenden zig Jahren immer fest in den Händen der Linken und so weiter. Sicherlich gab es da auch Differenzen zwischen DKP, Arbeiterpolitik und linken Sozialdemokraten. Aber die Spannbreite unserer Meinung, unseres Gesamtinteresses, war größer als die sektiererischen Auffassungen einzelner Gruppen damals. Damit konnten wir uns durchsetzen. Nach dieser Betriebsratswahl gab uns die IG Metall 100 Tage Zeit zu existieren. Sie haben sofort einen ständigen Sekretär zu uns ins Werk geschickt, der die Vertrauensleute unter Kontrolle bringen sollte. Vertrauensleute kamen Geld für die Teilnahme an Sitzungen, die wöchentlich, also die mehrmals in der Woche, in kleinsten Gruppen stattfanden, wo die bearbeitet wurden vom Vorstand, um uns madig zu machen. Wir wussten, dass eine Übereinkunft erzielt worden war zwischen dem Bezirksleiter der IG Metall, Heinz Scholz aus Hamburg, mit einem Dr. Schönen, Arbeitsdirektor vom Konzernvorstand, und ein Brande, hieß er, glaube ich, von Arbeitgeberverband, dass die Firma uns in überhaupt keinen Fällen nachgeben sollte. Also, das war eine sehr schwierige Situation für uns, weil jetzt in der Belegschaft eben verbreitet werden konnte, dieser Betriebsrat verhindert jeden sozialen Fortschritt und so weiter. Er wird absolut, mauert da der Arbeitgeber. Und es ging dann auf den September 69 zu. Und nun muss ich dazu sagen, dass die Klöcknerwerke von vornherein beim Bau des Werkes versucht haben, die Löhne, Gehälter auf der Klöcknerhütte schlechter zu gestalten als in allen anderen Klöcknerwerken im Ruhrgebiet. Und unsere Forderungen waren deshalb leicht, sie entsprechend aufzustellen, dass wir sagen, wir fordern die Gleichschaltung der Löhne mit den übrigen Stahlwerken an der Ruhr und im Werk. Und das führte dann zu dieser Forderung von 70 Pfennig, die sich ergab aus einem Differenzbetrag in einem sogenannten Ergänzungslohn. Ich will diese Einzelheiten nicht schildern, aber so kam die Forderung von 70 Pfennig zustande. Und schon eine Woche vorher, bevor das bei Hösch und so weiter losging, sicherlich hatten wir ständig Verbindung mit den Leuten bei Hösch, was die machen wollen, was wir machen wollen. Dann ist ja klar, dass es da Verbindung gegeben hat zwischen diesen Werken mit dem Bergbau und so weiter. Und wir wussten, wann die losschlagen würden und was wir machen würden und so weiter. Und wir haben dann 5 Tage vor unserem Streik die Verhandlungen mit dem Direktorium aufgenommen, haben zu dem Zeitpunkt unsere Belegschaftsversammlungen terminiert und haben bei diesen Belegschaftsversammlungen, von denen ich berichtet habe, dann diese Forderungen publik gemacht und den Kollegen gesagt, jetzt gibt es keine Stellvertreterpolitik, wir können überhaupt nichts machen, wir werden geschnitten. Von der Organisation, von der IG Metall, vom Vorstand, von der Presse und von allen. Wir werden als Kommunisten, als Maoisten definiert. Wenn ihr euch das haben wollt, dann müsst ihr euch das selber holen. Wir können nichts machen. Und wenn ihr es macht, müsst ihr wissen, wie ihr es macht. Dann haben die zu uns gesagt, ja, wie sollen wir das denn machen? Dann haben wir gesagt, darüber reden wir mit euch. Wir können das hier nicht auf der Betriebsversammlung machen, aber wir sagen, dass ihr es machen müsst. Und wir können es nicht machen. Also die Stimmung kochte allmählich. Hösch begann zu streiken, hatte Erfolg nach 2 Tagen. Man muss sagen, Hösch war der Musterbetrieb der IG Metall. mit hervorragenden Sozialeinrichtungen, mit einem sogenannten Musterarbeitsdirektor Hölkes kam da, da muss man den Mann lassen, da gab es Sozialeinrichtungen, wo die Angehörigen von 20.000 Arbeitern massiert wurden, baden konnten, im Gesundheitssystem da behandelt wurden. Also es waren super Verhältnisse dort. Und dass in solch einem Betrieb ein wilder Streik ausbricht, das war für die IG Metall was Unmögliches, was so Überraschendes. Und es wurde dort auch schon schnell nachgegeben. Und nun darf ich noch einflechten, dass das Direktorium der Klöcknerwerke unter diesem Druck im Grunde genommen sehr schnell nachgegeben hat. Und sie haben uns sofort 30 Pfennig bewilligt und haben geglaubt, dass man mit dem Hirschangebot die Kuh vom Eis bekommen konnte. Aber da war bei uns dran nichts zu denken. Wir haben gesagt, 70 Pfennig und nicht mehr. Und es ist wurscht, wie lange der Streik dauert. Da gibt es einen schönen Ausspruch. Da war der Gustav Heinemann als Bundespräsident bei Michels. Das war das für Stahl zuständige Vorstandsmitglied im Zweigbüro Düsseldorf der IG Metall. Der hatte Besuch von Gustav Heinemann. Dann bekam er einen Telefonanruf von Bremen, dass gestreikt wurde. Da hat er wörtlich dann gesagt, Gustav, ich muss sofort nach Bremen, in Bremen brennt's. Na gut. Also wie spielte sich nun dieser Streik ab? Ihr habt schon in etwa gehört. Ist also kleine Arbeitskämpfe, Warnstreiks, Arbeitsniederlegungen, die mal einen halben Tag dauern oder ein paar Stunden dauern. Das ist was ganz anderes. Das sind zwar wichtige Vorbereitungen zur Durchsetzung örtlicher Verhältnisse von bestimmten Lohngruppen in bestimmten Betrieben, Arbeitsbestimmungen, Sozialverhältnisse in bestimmten Abteilungen. Aber das hat nichts mit einem großen, langen Willensstreik zu tun. Wir waren uns darüber im Klaren, wenn wir wild streiken, ist das nicht eine Sache von einigen Stunden. Dann wird das eine Sache von Tagen sein, noch länger. Und Kollegen, ihr bekommt keinen Pfennig Unterstützung. Es gibt keine Streikunterstützung. Das müsst ihr aus eurer Tasche bezahlen. Und glaubt nicht, dass nachher das Werk diese Kosten übernehmen wird, wie bei Hirsch. Wir haben reinen Wein eingeschenkt. Was war? Wenn ihr unter diesen Umständen dazu bereit seid, dann machen wir mit euch einen Arbeitskampf, der nicht vor den Toren steht, wie das ein Tarifstreik ist, dass die Arbeiter draußen sind oder am Streikposten stehen und so weiter. Und das Werk wird von den Herrschenden dort weiter organisiert. Das machen wir umgekehrt. Von dem Tag an, wo gestreikt wird, da bestimmen wir, wer das Werk betritt und wer nicht. Und wir besetzen alle Anlagen. Das ist leicht gesagt, Kollegen, aber ein großes Stahlwerk, was man nicht von heute auf morgen runterfahren kann, wo es um die Haltung der Arbeitsplätze geht, das zu bestreiken, ist organisatorisch eine Aufgabe, da ist ein normaler Arbeiter völlig überfordert. Wenn ein Arbeiter einen Hochofen runterfährt, wo ein paar hundert Leute beschäftigt sind, wo alle paar Stunden ein Abstieg ist und so weiter, also wo es komplizierte Arbeitsverhältnisse gibt, die können nicht einfach weglaufen und steigen. So ein Hochofenbereich muss so runtergefahren werden, dass die Öfen erhalten werden. Das ist alles leicht gesagt, dass man das anordnet. Man kann das nicht anordnen, man kann das mit den betreffenden Kollegen besprechen. Aber alle Kollegen sind sich nicht einig. Die Kollegen, die jetzt die Sachen geschmissen haben, die zum Werkstor marschieren, die sagen natürlich, das ist Streikbruch, wenn ihr da weiterarbeitet. Das ist ja nicht so, dass da nur so ein Hochofen arbeitet. Da muss ein ganzer Eisenbahnbetrieb mit Hunderten von Leuten, mit mehreren Loks und so weiter, mit Beleuchtung des gesamten Gleissystems, muss dort arbeiten, muss die Versorgung vornehmen, obwohl die Kollegen sich darüber im Klaren waren, wir bringen das Roheisen natürlich nicht noch zur Stahlverarbeitung, wir schütten es in den Sand, wir schütten es weg. Und dann kam eine Anordnung des Direktoriums, oder wie noch sagte, das ist zu wertvoll, Wir hatten mittlerweile neben dem Siemens-Martin-Werk ein so genanntes anderes Blastahlwerk, Lindstone aus Stahl. Ich will mal kurz sagen, was die Unterschiede sind. In einem Siemens-Martin-Stahlwerk, das bestand aus 6 Öfen, da werden in 9 Stunden jeweils 300 bis 350 Tonnen Stahl geschmolzen. In einem Blastahlwerk, da werden in Chargen von 45 Minuten, nicht mehr von 9 Stunden, auch 200 Tonnen Stahl. Das ist eine ganz andere Qualität in der Stahlproduktion. Und damit man einheitliche, sagen wir mal, gleichmäßige Stahlproduktion bekommt, ist Vorsorg einem Blastahlwerk ein großer Eisenbehälter gebaut von mehreren hundert Tonnen. Da wird das Eisen, was vom Hochofen kommt, gesammelt und von diesem sogenannten Mischer, da wird das Eisen nochmal gemischt und vorbereitet und von dort in dieses Blastahlwerk geführt. Und dann machte das Direktorium einen großen Fehler. Den Fehler haben wir gerne angenommen und haben gesagt, lasse doch den Mischer vollfahren. Was kann uns da denn passieren? Aber aus dem Mischer geht keine Tonne, kein Gramm raus. Das haben die nicht für möglich gehalten. Die haben nicht für möglich gehalten, dass wir in Kauf nehmen, sorg einen Mischer möglicherweise kaputt gehen zu lassen. Mal ganz einfach ausgedrückt. Und wir haben denen erlaubt, nochmal den ganzen Eisenbahnbetrieb in Gang zu setzen. Das war ein sehr riskantes Ding. Ich wusste damals selber nicht, geht der ganze Streik jetzt nicht bahnen, wenn alles wieder hoch erleuchtet ist und nach dem zweiten Streiktag vom Hochofen her mit 700, 800 Mann Besatzung der ganze Eisenbahnbetrieb nur wieder zum LD-Werk fährt und den Mischer beschickt. Aber wir haben dort so gute Kollegen gehabt, wir haben das so unter Kontrolle, dass wir gesagt haben, ja, die haben jubiliert, das Direktorium. Und die wussten nicht, was sie für einen Fehler gemacht haben. Dieser Mischer wurde im ganzen Streik unser Faustpfand. Während die ganze Presse, IG Metall und so weiter, anmarschierten und sagt, ihr könnt doch nicht Produktionsanlagen vernichten. Was seid ihr für Kommunisten? Was seid ihr für Arbeitervertreter? Ihr vernichtet Produktionsanlagen. Und es ist natürlich, es gibt auch schon einen Teil, die dort arbeiten, die wollen ihren Arbeitsplatz erhalten. Ich will nur mal darstellen, mit welchen Mitteln sowas denn durchgeführt werden muss. Da wir unserer Besatzung am LD-Stahlwerk nicht getraut haben, es gibt auch mal Misstrauen, haben wir gesagt, die Kollegen vom Siemens-Martin-Werk, deren Entlassung bevorsteht, weil das Werk mal stillgelegt wird und das LD-Stahlwerk die Hauptproduktion von Stahl machen wird, werden wir die Überwachung dieses Mischers und des LD-Stahlwerks in die Hände der Siemens-Martin-Kollegen geben, weil wir glaubten, dass die so ein Werk besser verwalten konnten. Ich darf noch mal ein Beispiel davon dazu bringen. Das Direktorium forderte mich und zwei andere Kollegen auf, eine Lok mitzubetreten, mit der Lok zum Stahlwerk zu fahren. Und da wollten sie selber nun sagen, das war so ihr Spruch, sie, Männer, es geht um eure Arbeitsplätze. Da hatten wir vorbereitet, dass die Kollegen von Siemens-Martin-Werk so Stahlschwellen auf die Schienen geschweißt haben. Da sagt das der Sohn vom Haupteigentümer Hände zu mir, warum fahren wir nicht weiter? Ich sage, guck dir das mal an, viel Spaß. Da sind Max Müller nicht aus der Bus aus dem Lok ausgestiegen und haben gesagt, nun fahr mal hin, viel Spaß. Dann sind sie noch eine Zeit lang da geblieben. Dann haben die Kollegen, nun war noch folgende Situation da. Das Direktorium versuchte, Leute vom Mischer zu bewegen. Also wenn ihr das Eisen schon nicht ins Stahlwerk, nun vom Mischer aus ins Stahlwerk schickt, dann buddeln wir ein großes Loch am Mischer, da hat sie schon Fremdfirmen bestellt mit Bagger, und dann schüttet ihr eben das Roheisen da drin, nur dass der Mischer nicht von innen erkaltet. Dann haben sie ein großes Loch gemacht und dann sind sie wieder anmarschiert und dann haben Kollegen gesagt, das müssen wir verhindern, das wird gefährlich. Und haben das Loch vorher voll Wasser gelassen. Haben die Feuerwehrschläuche angeschlossen und haben gesagt, so, nun können die es reinschütten. Kollegen, das bedeutet eine Riesenexplosion, wenn sie flüssiges Roheisen in so ein Wasserloch füllen. Ich persönlich habe noch Pech gehabt, um da sicher zu gehen, hatte ich ein Rollkommando organisiert. Ich durfte das Werk ohnehin damals nicht betreten, weil ich schon erlassen war. Und ich bin mit dem Rollkommando dahin gefahren. Wir haben dafür gesorgt, dass also die Schläuche und so weiter angeschlossen wurden und so fort. Dann sind die Direktoriumsmitglieder, die haben also wie die Hasen die Lok verlassen und sind in Dauerlauf abgefahren und haben geglaubt, das Ding würde explodieren. Also der Mischer entwickelte sich zu unserem Faustpfand. Das war natürlich eine Riesenpropaganda, die gemacht wurde nun. Sehen, wie schon gesagt wurde, die Temperaturen wurden gemessen, da bildet sich ein sogenannter kalter Bär und so weiter. Und ich muss sagen, wir hatten die Vertreter vom Stern und vom Spiegel, auch vom Fernsehen, haben uns sehr geholfen, die haben wir reingeholt ins Werk und haben dann immer eine Eisenstange quer durch diesen Mischer getrieben, um den sichtbar zu machen, das ist alles vernünftig, flüssig und so weiter. Die haben oft gar nicht begriffen, was unsere Probleme wirklich waren. Den Mischer hatten wir völlig im Griff. Da wussten wir, die können drehen, was wir wollen. Das Ding wird nicht erkalten. Aber am Hochofen hatten wir Probleme. Es ist wahnsinnig schwer für einfache Kollegen, wenn es keinen Meister mehr gibt, keinen Obermeister mehr gibt, keine technischen Betriebsassistenten mehr, keinen Betriebsleiter mehr, so einen Hochofen runterzufahren und auf eine Temperatur zu halten, dass der Laden nicht zusammenbricht. So ein Hochofen bricht nur das ist ja innen mit Schamottstein gemauert, bricht nur dadurch nicht zusammen, dass eine bestimmte Hitze da ist. Und dann bildet sich Wasser und andere chemische Prozesse spielen sich da ab. Und es war ein ständiger Kampf, Kollegen am Hochofen zu behalten, die dafür sorgen mussten, dass der Laden dort weiter funktioniert hat. Und es ist nicht einfach. Die Kollegen sind gekommen, gibt es darüber Literatur? Können wir nach was nachlesen? Können wir jemanden fragen, wie wir dies machen, wie wir das machen? Also ich will euch sagen, die Organisation eines wilden Streiks in Form einer Betriebsbesetzung, da war die größte Beleidigung für die Kollegen, das als wilden Streik zu bezeichnen. Er sagt, die sollen mal sagen, dass das wild ist, was wir machen. Die sollen dann mal organisieren. Es bildete sich jetzt sehr schnell, der Betriebsrat hielt sich ziemlich raus, es bildete sich jetzt sehr schnell eine Streikleitung. Und diese Streikleitung musste Notausweise ausgeben für die, die so ein Werk betreten dürfen. Es gibt da zum Beispiel einen Bereich, hieß MB1 und EB1, die Wasser- und Stromversorgung im Werk machen. Da sind meinetwegen 150 Kollegen, wieder mit Meister, Obermeister und Chef und so weiter. Die Führung darf nicht mehr rein. Und die sorgen dafür, dass die Wasserversorgung in Sorge an dem Werk, so eine Warmwaldstraße zum Beispiel, die einen Kilometer lang ist, da wird der ganze Schotter, der abgewalzt wird, der wird unten gesammelt und fließt mit Wasser ab und so weiter. Wenn sowas alles nicht mehr funktioniert, das kann man nicht einfach alles stilllegen. Und auch bestimmte elektrische Versorgung, bestimmter elektrische Anlagen, das muss organisiert werden. Es waren keine Vorgesetzten mehr. Und dann haben wir mühsam versucht, Meistern, auch Sozialdemokraten, die mit uns sympathisch waren und denen es auch um Erhalt ihrer Arbeitsplätze ging. Die sagen, verdammt, auch wenn wir nicht für euren Streik sind, aber wir müssen auch schon zulassen, dass unter diesen gegebenen Verhältnissen die Sache erhalten bleibt. Und die haben dann mit den Kollegen diese Wasserversorgung, E-Versorgung und so weiter organisiert. Man muss natürlich auch Nun kommt ja in so einem Werk, fahren ständig Züge raus von der Bundeswehr, die Material bringen und Fertigprodukte abtransportieren. Vor den Toren standen 50, 60 große LKWs, die was abholen wollen, die was reinfahren wollen. Die stauten die ganzen Straßen bis in die Vorstadt rein. Wir wollten, die Polizei sollte das organisieren und wir haben gesagt, wenn ihr uns die Polizei auf den Hals schickt, wir haben ja nicht gesagt, dass ihr den Verkehr, also wenn ihr die Polizei gegen uns aufhetzt, dann machen wir sonst was, dann marschieren wir in die Innenstadt. Und die Polizei hat sich da auch sehr rausgehalten, das führte aber zu riesen Staus in den ganzen Zufahrtsstraßen zur Hütte, von Lieferanten, aber auch von Belegschaftsangehörigen und so weiter. Und wir wussten, wenn wir die Stimmung der Leute auf unserer Seite haben wollen, dann müssen wir die Sympathien dieser Leute behalten. All das musste von diesem Streikkomitee mit organisiert werden. Also da die Besetzung an den Werkstoren nun von innen her erfolgte und die Kollegen bestimmten, wer reinkam und wer nicht reinkam, mussten Notausweise ausgegeben werden. Und das war eine sehr gefährliche Geschichte, weil es hier auch Leute gab, die waren sehr gut, aber die mit dem Direktorium zusammenarbeiteten und sich dadurch Vorteile erhofften. Und solche Elemente mussten gefunden werden und ausgeschaltet werden. Die gaben also Notausweise aus, die nicht notwendig waren. Wir stellen plötzlich fest, dass irgendwo im Eisenbahnbetrieb mal wegen 30 Lokführer waren. Was haben wir gesagt, was haben die Lokführer denn hier zu tun? Wir hatten die Anweisung auszugeben. Der Eisenbahnbetrieb, das waren ein paar hundert Leute, mal wegen 500, 600 Leute, mit den Anschlusseisen zur Bundesbahn. Also, die streikten und kam natürlich die Anweisung, ihr müsst eure Lok sofort in die Hallen fahren. Da habe ich gesagt, wieso das denn? Die steigen aus den Loks aus, wo sie gerade stehen. Ganz wurscht wo. Und da bleibt die Lok stehen. Und die Lok behindert natürlich den gesamten Verkehr, was für uns wichtig war. Selbst wenn Streikblock erfolgt wäre, wären das für uns wichtige Punkte gewesen. Dann haben die Kollegen von den Loks, die waren auf unserer Seite, die haben gesagt, gut, es entwickelte sich so etwas wie ein Bewusstsein bei den Arbeitern, je mehr Tage das wurden, je mehr sich die Sache zuspitzte, wir sind die Herren. Das war manchmal auch unangenehm, diese Auffassung, die sich durchsetzte. Da gibt es viele Schikane gegen Vorgesetzte und so weiter. Dass wir einen Direktor ins Werk fahren wollen, sie wurden immer kontrolliert vom Werkschutz, Koffer aufmachen, hast du auch nichts mit rausgenommen. Und wenn jetzt der Direktor kam und versuchte noch reinzufahren, dann wurde gesagt, komm, steig erst mal aus und mach mal die Klappe hinten auf. Warum? Ja, nun packst du mal selber das aus, was da alles ist. Und dann packst du das ganz schön wieder ein. Dann haben die Wutschnauben da gestanden. Die wurden schikaniert. Aber das ist nicht alles mehr steuerbar in so einer Situation, weil da eine gewisse Eigengesetzmäßigkeit, wenn man ständig diffamiert wird, als Wildstreikender und so weiter, und dann plötzlich spürt, dass man Macht ausübt, dass man bestimmt, was ist, und man merkt, das funktioniert. Wir können so ein Werk weiter organisieren. Da bildet sich ein ganz bestimmtes Bewusstsein raus. Und jetzt passierte Folgendes. Während dieser Streik sich noch sehr gegen die Werksleitung richtete, schaltete sich die IG Metall ein und diffamierte uns und die ganze Belegschaft als Vernichter von Betriebseinrichtungen und von Produktionsmitteln und so weiter. Ich habe gesagt, der Michels, der kam nach Bremen, aber nicht zu uns. Das Direktorium ließen wir nicht mehr rein. Die tagen jetzt im Parkhotel, im besten Hotel vom Ort. Und Teile des IG Metall-Vorstandes und die Bezirksleitung Hamburg, die für Tarife zuständig waren, für Tarifpolitik, die kamen auch nicht zu uns. Die gingen in das Parkhotel und verhandeln da mit der anderen Seite. Dann haben wir gesagt, das ist ein unmöglicher Zustand. Wir wollen ja mit euch zusammenarbeiten. Ihr müsst hierher zu uns kommen. Das legen die ab. Die haben gesagt, kommt zu uns. Wir haben gesagt, nein, wir haben im Hotel nichts verloren. Wenn ihr was wollt, kommt zu uns. Nun war zur gleichen Zeit der IG Metall Angestellten-Tag, der Tag in Bremen. Da waren die ganzen Vorstandsmitglieder. Und das für Angestelltenfragen zuständige Vorstandsmitglied Dürbeck, der auch bei uns im Aufsichtsrat war, der wurde nun losgeschickt, die Situation zu beurteilen und mit uns zu reden. Der kam also nun ins Betriebsratsgebäude und wollte mit uns sprechen. Da hat ein Kollege zu ihm gesagt, komm, geh mal vor die Tür, da stehen gerade so 1000 Leute und sag mal denen deinen Standpunkt. Was hat Dürbeck gemacht? Der hat die Hosen voll gekriegt, ist in ein Zimmer gegangen, wo ein Fenster halb aufstand, ist aus dem Fenster gesprungen, ist mit fliegenden Rockschüssen als Vorstandsmitglied der IG Metall vor den Leuten geflüchtet, im Dauerlauf zum Tor und zur Straßenbahn und die Leute haben nur ihm noch zugeklatscht. Also das waren alles so Äußerlichkeiten, die deutlich machen, wie die Fronten plötzlich aussagen. Und nun kam eine Stimmung auf im Betrieb, dass die Leute sagten, wir wollen mit der IG Metall nichts zu tun haben. Die sollen uns zufrieden lassen. Das ist unser Streik. Es geht um unsere 70 Pfennig. Die haben uns lahmgelegt mit ihrer Tarifverhandlung. Wir sind 18 Monate gebunden. Wir kriegen im zweiten Anlauf nur 2%. Und was das bei diesen Produktionsmengen und so weiter und das bei der Lage, bei dieser Konjunktur in der Stahlindustrie. Bleibt weg, IG Metall. Wir machen unsere Sache für uns. Unter diesen Umständen, es gibt natürlich jetzt auch Leute im Betrieb, die sagen, naja, wir haben ja den Tarifvertrag, wir müssen tariftreu sein, die Friedenspflicht, wir müssen das einhalten. Das ist ja nicht legal, was wir machen und so weiter. Und jetzt kommt der Bundeskanzler Kiesinger, ruft auf, ihr seid Chaoten, ihr macht alles kaputt und so weiter. Der Willy Brandt schickt uns ein großes Telegramm, Arbeit sofort aufnehmen, lasst euch nicht von diesen kommunistischen Gangstern da verführen und so weiter und so fort. Und all das führte zu einer großen, in der Form zu einer großen Politisierung, dass aus diesem Kampf um 70 Pfennig eine Auseinandersetzung mit der IG Metall wurde. Es kamen die ganzen alten Dinge hoch von zweiter Liste, von Boykottierung der Funktionäre der zweiten Liste und so weiter. Denn eins muss ich noch mal sagen. Wir als führende Leute in der Tarifkommission, beim Vertrauenskörper und dem Betriebsrat, wir durften plötzlich an den Tarifverhandlungen nicht mehr teilnehmen, weil gegen uns Ausschlussverfahren liefen, gegen 42 Kollegen liefen Ausschlussverfahren aus der IG Metall. Und wir unsere Funktionen ruhten und wir konnten an den Tarifverhandlungen plötzlich nicht teilnehmen. Und diese Sozialdemokraten, die den ganzen Streik sabotiert hatten und von Anfang an nicht wollen, die führen für die Belegschaft die Tarifverhandlungen. Und da war das Vertrauensverhältnis zu IG Metall restlos hin und kaputt. Und also die Arbeiter betrachten das als ihre Sache, wollen die IG Metall da nicht drin haben. Und in dem Film kam auch, ich weiß nicht, ob das es gehört hat, kommt zum Ausdruck, dass da das Vorstandsmitglied für Finanzen zuständig sagte, wir haben das Gefühl, es geht gar nicht mehr um Geld, das stehen sich wie zwei Boxer gegenüber und jeder will nur noch Recht haben. Und in dieser Situation kommt die IG Metall, um der Sache die Spitze abzusprechen, um sich an ihre Spitze zu stellen, die vorher sagte, wir sind an Friedenspflicht 18 Monate gebunden, wir werden unwahr in Augen der Arbeitgeber, blast den Streik ab und so weiter. Die eröffnen plötzlich während der Friedenspflicht Tarifverhandlungen und fordern 14% und nehmen damit unserer Belegschaft, das war sich klar, wenn die 14% fordern, dann können wir unsere 70 Pfennig nicht mehr durchsetzen. Und sie schlossen innerhalb eines Tages ein Tarifabkommen über 11% ab. Das war eine Summe oder ein Ergebnis, was seit Jahr und Tag es nicht mehr gegeben hatte und fordern uns nun auf, nun den Streik zu beenden, nun seien ja alle Forderungen erfüllt. Dann haben wir eine Abstimmung gemacht und in dieser Abstimmung wurde dann wieder völlig abgelehnt. Mit einer überwältigenden Mehrheit entschieden sich für die Kollegen, selbst unter diesen Bedingungen noch, für die Fortsetzung dieses Arbeitskampfes. Das Direktorium zog die Bewilligung der 30 Pfennig unter diesen Umständen sofort zurück. Und es kam nachher ein Ergebnis zustande, ein Angebot zustande, ein angeblich letztes Angebot der Arbeitgeberseite, das dann hieß 11% und das ein Teil der Forderungen, die wir aufgestellt hatten. Und das waren alles in allem 16%. Das war ein Zugeständnis, was es 10, 20 Jahre vorher nicht gegeben hatte. Und was es auch nie wieder in der späteren Auseinandersetzung um Tariffragen, was durchgesetzt werden konnte. Und diese 16%, wir haben versucht, den Kollegen, wir sagen, es geht ja irgendwie zu Ende. Wir können ja nicht bis zum Nimmerleinstag streiken. Wir zahlen keine Streikunterstützung. Und man muss auch beurteilen in so einer Situation, wie entwickelt sich das weiter. Wenn wir heute noch Hurra schreien, werden wir das auch morgen noch können. Nach diesem Abschluss und so weiter. Ich sage, und wenn wir schon damals zum ersten Mal eine so große Auseinandersetzung über 9 Tage geführt haben, dann ist das Schlimmste, wenn so etwas zusammenbricht, weil das mit einer großen Demoralisation nach unserer Auffassung verbunden wäre. Wir haben gesagt, wir müssen so aus der Sache rauskommen, dass so wie wir den Streik ordnungsgemäß unter Erhaltung der Betriebsanlagen geführt haben, so muss der auch beendet werden. Nur dann werden wir daraus politisch Kapital schlagen können. Und unter diesen Umständen, das war nicht eine einheitliche Meinung. Es gab einen sehr starken und tüchtigen und guten KPD-Mann bei uns, der lange Jahre Betriebsratsvorsitzender war, der so einen Standpunkt vertrat, nun holen wir uns auch die letzten Pfennige. So stark sind wir. Das war eine ganze nächtelange Diskussion, an der zum Beispiel auch der Vorsitzende der DKP Bachmann teilnahm. Den haben sich die DKP-Leute geholt. Um die Frage, fordern wir die Belegschaft auf, die Arbeit aufzunehmen oder weiterzumachen? Und zum Schluss konnte ein Kollege Röpke und ich haben uns durchgesetzt, haben gesagt, nee, wir wollen raus. Dann nimmst du natürlich in Kauf von einigen als Verräter beschimpft zu werden. Aber wenn man die weitere Entwicklung betrachtet, und die muss man im Auge haben bei so einer Situation, haben wir gesagt, jetzt ist genug. Und in den Umständen haben wir zugestimmt. Am Samstagabend wurde dem Rundfunk verbreitet, die Arbeiter werden aufgefordert, am Sonntag die Arbeit wieder aufzunehmen. Der Streik ist beendet, das und das ist das Ergebnis. Und wir haben nun gedacht, naja, am Sonntag geht es wieder los. Aber dann zeigte sich nochmal die ganze Würde der Kollegen. Am Sonntag ist kein Klöcknerarbeiter zur Arbeit erschienen. Obwohl sie 9 Tage keinen Lohn hatten, Lohnverzicht hatten. Sie sind erst am Montag, nicht mit der Frühschicht, sondern um 2 Uhr mit der Spätschicht wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Das zeigt, dass in solchen Arbeitskampf ein politisches Bewusstsein entsteht, das weit über materielle Forderungen hinausgeht. Und was unser eigentliches Anliegen während meiner ganzen Betriebsratsarbeit war, das war immer unser Ansatz, es geht uns nicht nur darum, um ein paar Groschen. Wir wollen versuchen, das als Schule des Klassenkampfes zu betrachten und das politische Bewusstsein der Arbeiterschaft durch diese Kämpfe um materielle Forderungen mit politischen Forderungen zu verbinden und sich durchzusetzen. Und so schlimm es auch war, und so schlimm die Anschuldigungen gegen uns auch waren, wir würden eine ultralinke RGO-Betriebspolitik betreiben. Und wir alle vor Ausschlussverfahren standen mit 42 Mann in 2 Listen, bin ich der Auffassung auch heute noch, dass unter gegebenen Umständen und Verhältnissen, wenn die betrieblichen Verhältnisse so herangereift sind und eine linke Führung, die das Vertrauen der Belegschaft hat, die den Einfluss hat bei Vertrauensleuten und bei anderen Kollegen, auf die man sich verlassen kann, die untereinander korrelieren und so weiter, dann kann man an solche Fragen herangehen. Nach meiner Auffassung kann man nicht allgemein sagen, die zweite Liste, die Aufstellung einer zweiten Liste ist immer richtig, wenn man die Möglichkeit hat, auf der einen offiziellen Liste mit Persönlichkeitswahl, die man damit auch schon kaputt macht, sich durchzusetzen. Wenn aber die Verhältnisse so sind, dass die Rechten uns daran hindern und uns unsere Arbeit möglich machen, dann meine ich, muss man sich an den heutigen Voraussetzungen und an den heutigen Verhältnissen orientieren und den Sprung wagen, die Auseinandersetzung mit der Gewerkschaftsbürokratie, wenn das machbar ist. Und es wird sich dann zeigen, dass der Gewerkschaftsbürokratie bis zum obersten Funktionär mit der Zeit nichts weiteres übrig bleibt, wenn sie noch mit der Belegschaft arbeiten will. Diese Geschichte anzuerkennen und nicht nur eine Politik macht, die Belegschaft zu diskriminieren, um zu versuchen, wieder mit denen zusammenzuarbeiten. Da gibt es Ecken und Kanten bei dieser Geschichte, aber das ist damals durchaus möglich gewesen. Und so betrachte ich den Arbeitskampf, den die Klöcknerhütte damals geführt hat, die Sache der zweiten Liste, nicht als eine Sache, die man nun einfach überall kopieren kann. Aber da, wo Bedingungen sind und wo eine lange, mühselige, kleine Vorarbeit entsprechend betrieben worden ist und die Auseinandersetzung mit der Gewerkschaftsbürokratie nicht nur mit dem Herzen, sondern mit kühlem Kopf, mit vernünftiger politischer Arbeit gemacht worden ist, Da soll man sich gerade unter dem, was noch in nächster Zeit auf die Kollegen zukommt, bereit sein, wenn die Bürokratie nicht mitmarschiert. Dann kann man nicht mit vielleicht besseren Argumenten, das ist nicht Frage, das sind reine Machtverhältnisse. Wenn man die Kraft und die Macht entwickeln kann, sich damit durchzusetzen, dann soll man nach meiner Auffassung davor nicht zurückscheuen.